Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen und hören heute miteinander auf 1. Mose 36 und 37. Zum Eingang lese ich noch die letzten Verse von Kapitel 35, 27 bis 29 und die ersten Verse von Kapitel 37. 1. Mose 35, 27 bis 29. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten, und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt, und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Und dann noch die ersten vier Verse von Kapitel 37. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Zilpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, nach einem langen Weg kommt Jakob mit den Seinen endlich in Mamre bei Hebron an. Wie lange er dann schon in Mamre war und ist, bis sein Vater Isaak stirbt, können wir nicht sagen. Wir haben zwar ein paar klare Zahlen in dem Ganzen, aber vieles bleibt unklar. Wir wissen, ich habe mal so zum Mitdenken und Mitlesen zu dieser Frage die wichtigsten Daten auch an die Wand geworfen. Wir wissen, Isaak ist 60 Jahre alt, als Jakob und Esau geboren werden. Als Esau dann heiratet, ist er 40 Jahre alt. Jakob logischerweise ebenso als Zwilling und Isaak mindestens 100. Danach wird berichtet, wie sich Jakob den Erstgeburtssegen erschleicht und daraufhin nach Haran fliehen muss. Es ist aber nicht klar, wie viel Zeit zwischen diesen Ereignissen der Heirat Esaus und dem Erschleichen des Erstgeburtssegens gelegen hat. Das kann auch ein längerer Zeitraum gewesen sein. Als nächstes wissen wir, dass Jakob 20 Jahre in Haran war. Er muss also mindestens 60 gewesen sein, vielleicht aber auch schon deutlich älter, als er von Haran aufbricht. Isaak hatte im Alter wohl eine längere Zeit des Erblindetseins. Als er mit 180 stirbt, ist Jakob dann 120. Jakobs Zug von Haran zurück, wir haben es noch in Erinnerung, übers Gebirge Gilead, herunter rechts oben, Nuel, Sukkot, Sichem, Bethel, Bethlehem bis hinunter nach Hebron, kann maximal bis zu 17 Jahre gedauert haben. Auch das wissen wir nicht genau, denn Josef wird noch in Haran geboren. Dann bricht Jakob von dort auf und Josef ist 17 Jahre alt, wie wir gerade gelesen haben, als sie offensichtlich dann unten in Hebron sind, wo Kapitel 37 beginnt. Wie lange sie schon da waren, wie viel Zeit wir von diesen maximal 17 Jahren abzuziehen haben, wissen wir wieder nicht. Ich habe jetzt nicht das ganze Alte Testament durchgeforscht, ob es vielleicht noch einen Querverweis gibt. Im Laufe der Zeit kommen wir vielleicht noch drauf, vielleicht klärt sich's noch. Genau. Jakob lässt sich aber, das haben wir auf jeden Fall gesehen, nach seiner Begegnung mit Laban und Esau Zeit. Er hat es nicht sonderlich eilig, nach Hebron zu kommen. Und das liegt vor allem daran, dass er dem Frieden mit Esau nach wie vor nicht traut. Denn Esau hatte nach 1. Mose 36, 6 seinen Hauptwohnsitz bis zur Ankunft Jakobs, wahrscheinlich sogar bis zum Tod Isaaks, noch in Hebron. Wir waren ihm ja letztes Mal im Gebirge Seir begegnet. Aber wir lesen in Kapitel 36, 6, und Esau nahm seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter und alle seine Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Da ist der Jakob also mittlerweile eingetroffen. Es wird berichtet, nachdem der Tod und das Begräbnis Isaaks berichtet wurde, kann also danach geschehen sein. Es heißt ja auch, er zog von Jakob hinweg. Es heißt nicht, er zog von Jakob und seinem Vater Isaak hinweg. Und wir lesen dort Vers 8, so ließ sich Esau auf dem Gebirge Seir nieder. Esau, das ist Edom. Esau hatte also mit seinen Herden und Leuten zwischen Hebron, da gucken wir noch mal gerade hier unten, dieses Gebiet wesentlich beweidet und war da wohl zwischen dem Land Seir und Hebron hin und her gependelt. Aber sein eigentliches Lager hatte er bis zur Ankunft des Jakob, vielleicht sogar bis zum Tod des Vaters Isaak, weiter bei Hebron. Wir sehen hier, wie auch später, dass Jakob und Esau gewaltige Herden besessen haben und Esau noch mehr als sein Bruder auch einen großen Hausstand. Wir waren ihm ja mit 400 bewaffneten Knechten schon begegnet. Beeindruckend ist für mich, dass Esau seinem Bruder Jakob anscheinend problemlos Platz macht. Er scheint anzuerkennen, dass er sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft hat und Jakob nun das Anrecht auf das verheißene Land besitzt. Für mich ist das durchaus positiv, beeindruckend. Esau erscheint uns ja sonst in den Berichten, die wir hauptsächlich im Kopf haben, vor allem als wilder und gottloser Mensch. So dürfte er uns wahrscheinlich allen im Prinzip vor Augen stehen. Das mag auch ein Stück weit gewesen sein. Zugleich hat er aber ganz offenbar auch eine Reihe ganz anständiger Züge gehabt. Die Ängste Jakobs jedenfalls im Blick auf seinen Bruder Esau erwiesen sich als völlig grundlos. Esau und seine Nachkommen ist dann das ganze Kapitel 36 gewidmet. Davon nehmen wir nur kurz die wichtigsten Informationen zur Kenntnis. Vers 8 hatten wir gelesen, Esau, das ist Edom. Die Edomiter sind also als Nachkommen Esaus das unmittelbare Brudervolk der Israeliten. Dann berichtet uns Vers 12, und Timna war eine Nebenfrau von Eliphas, des Sohnes Esaus, die gebar dem Eliphas Amalek. Das böse Volk der Amalekiter, das sich Israel bei seinem Weg zurück aus Ägypten ins verheißene Land in den Weg stellte und später von Saul im Auftrag Gottes vollständig vernichtet wurde, sind also ebenfalls Nachkommen Esaus von dessen Enkel Amalek. Vers 24, noch in Kapitel 36, enthält möglicherweise eine interessante kulturgeschichtliche Information. Zumeist wird dieser Vers, so auch in der Elberfelder, wiedergegeben. Dieser ist der Anna, der die Quellen oder warmen Quellen in der Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Zibon weidete. Calvin aber, und auch im Internet habe ich gefunden, Wort und Wissen, übersetzt diesen Vers, der in der Wüste Maulpferde erfand, als er die Esel weidete. Tatsächlich ist der hebräische Begriff nicht sicher zu deuten, die aramäische Übersetzung aber hat den Begriff Maulpferde an dieser Stelle. Dann hätte Anna beim Eselhüten vielleicht in Kontakt derselben mit Wildpferden festgestellt, dass sich Wildpferde, sich Pferde und Esel kreuzen lassen und angefangen Maultiere und Maulesel zu züchten. Nach diesem Ausflug in die Familienchronik des Esau wendet sich Gottes Wort wieder der Heilslinie zu. Aber es ist eben auch wichtig, die Bibel ist Geschichtsbuch, um das gerade da noch zu sagen. Ich werde wahrscheinlich auch mal noch eingehen auf den Begriff, das ist die Geschichte Jakobs, das sind Chroniken, die möglicherweise in den ersten Formen schon in der Arche dabei waren und die der Mose selbstverständlich in Ägypten dabei hatte und so weiter. Die Bibel ist eben Geschichtsbuch und deshalb sind auch die Abstammungs- und Völkerlinien, die da in Kapitel 36 entfaltet werden, wichtig, weil die Bibel Geschichte, Völkergeschichte berichtet, Handeln Gottes in dieser Welt, an den Völkern dieser Welt. Nun wendet sie sich wieder den Söhnen Jakobs zu und dem darunter herausragenden Josef. Der startete seine Karriere allerdings nicht sonderlich rühmlich, sondern als Petze. Welche edlen oder unedlen Motive ihn dazu getrieben haben mögen, wissen wir nicht. Jedenfalls hütete er mit den Söhnen Bilhas, jetzt könnte ich fragen, welche das waren, aber ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich nicht nochmal nachgeschlagen hätte, das sind Dan und Naphtali, und den Söhnen Zilpas, das sind Gad und Asser, also die Mägde von Lea und Rahel, das Vieh. Es sind also die Söhne der Mägde. Und wir lesen weiter, und Josef brachte ihr böses Gerede vor ihren Vater. So dürfte man Vers 2 richtig übersetzen. Elberfelder üble Nachrede über sie ist nicht unmöglich, aber dürfte vermutlich den Kern nicht treffen. Er brachte ihr böses Gerede vor den Vater. So steht's wörtlich da. Vermutlich war es kein grundloses Gerede. Elberfelder könnte man so verstehen, als wäre es eben üble Nachrede über sie. Nein, es dürfte keine grundloses Gerede gewesen sein. Es können die tatsächlichen Schandtaten seiner Halbbrüder gewesen sein. Noch eher wahrscheinlich deren böses Gerede über die Familie, über den Rest, denn es sind ja die Söhne der Mägde, die Söhne Bilhas und Zilpas. Und die Söhne der Mägde mögen sich gegenüber ihren Halbbrüdern und überhaupt innerhalb der Familie zurückgesetzt gefühlt haben und deshalb über den Rest der Familie übel abgelästert. Und das wiederum trägt Josef Flux zu seinem Vater Jakob. Sonderlich beliebt macht er sich damit nicht, denn wie sagt das Zitat, das dem Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben zugeschrieben wird, der größte Lump im ganzen Land, weiß jemand, wie es weitergeht, das ist und bleibt der Denunziant. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Dass Josef sie regelmäßig beim Vater verpfeift, befeuert die Liebe seiner Brüder zu ihm nicht wirklich. Im Gegenteil, die bewerten die Sache mit dem Denunzianten ganz ähnlich wie von Fallersleben und sie beschließen, der Denunziant muss außer Land. Eigentlich wollen sie ihn sogar umbringen. Dabei ist das Denunziantentum Josefs nicht einmal der wichtigste Grund gewesen für den Hass seiner Brüder. Nein, Jakob macht als Vater einen kapitalen Fehler. Er bevorzugt Josef, weil er der Sohn seines Alters war. Dabei war es sicher nicht nur das Alter, durften zwei Aspekte sein. Er war natürlich vor allem auch der Sohn Rahels, seiner geliebten Frau. Und tatsächlich hatte Rahel, der zweite Aspekt, den Josef sehr spät bekommen. Allerdings noch später wurde Benjamin geboren. Also dass Jakob auch noch dem Benjamin gegenüber den Josef vorgezogen hat, dürfte dann auch noch mal eine persönliche Beziehung gewesen sein, dass er ihn besonders gemocht hat, aber er war eben der Sohn seines Alters und der Sohn Rahels. Und wie die weitere Geschichte zeigt, hat tatsächlich die besondere Liebe Josefs beiden Söhnen der Rahel gegolten. Denn als er die Söhne schon nach Ägypten später schickt, lässt er den Benjamin zu Hause, damit dem nichts passiert. Aber Josef hebt er auch noch gegenüber seinem Bruder Benjamin besonders hervor. Er macht ihm sein besonderes Gewand. Die Fußnote in der Elberfelder weist zu Recht darauf hin, es ist nicht genau zu klären, wo die Besonderheit liegt. Meistens wird es mit buntes Gewand übersetzt, das kann sein, das gibt der Begriff her, es kann aber einfach auch nur sagen, besonders verschiedenartig, hebt sich eben von den anderen, das kann man mit Sicherheit sagen, es ist ein Gewand, das in seiner äußeren Gestalt, wahrscheinlich auch Farbe, sich deutlich von den übrigen abhebt. Und so hebt Jakob seinen Sohn Josef auch äußerlich, nicht nur in der sonstigen Bevorzugung, sondern auch in der Gestalt seines Gewandes unter den übrigen Söhnen hervor. Einen echten Gefallen tut er diesem damit nicht. Die Brüder hassen ihn umso mehr und konnten nicht mehr friedlich mit ihm reden. So eigentlich Vers 4. Die Bevorzugung des Vaters hat das Verhältnis zwischen Josef und seinen Brüdern total vergiftet. Das wird verschärft dadurch, dass Josef sich nicht nur als Denunziant hervortut, sondern auch sonst nicht gerade besonders viel Fingerspitzengefühl an den Tag legt. Also man stellt, wir haben es ja immer wieder festgestellt, es ist schon ein merkwürdiges Volk, aus dem sich der Herr die Seinen erwählt. Auch der Josef, der sich später sehr positiv entwickelt, hat durchaus einen bedenklichen Anfang. Eines Tages hat er nämlich einen Traum und er hat nichts Besseres zu tun, als den unverzüglich seinen Brüdern unter die Nase zu reiben. Und dafür hassen sie ihn noch mehr. Denn der Inhalt des Traumes war, Josef ist mit seinen Brüdern beim Garbenbinden. Zeigt uns ganz nebenbei, dass die keineswegs nur Viehzüchter waren, sondern selbstverständlich auch Ackerbau betrieben haben. Beim Binden der Garben, nun stellt sich die Garbe des Josef auf, die Garben seiner Brüder versammeln sich ringsum und verneigen sich vor der Garbe des Josef zu Boden. Die Brüder sind entzückt und fragen, willst du etwa König über uns werden, willst du über uns herrschen? Ziemlich so sollte es später tatsächlich kommen. Trotzdem hätte Josef ohne Zweifel klüger daran getan, diesen Traum ganz bescheiden für sich zu behalten. Aber wir sehen auch, die mangelnde Weisheit des Josef muss mitwirken, den Plan Gottes umzusetzen. Ebenso der nächste Traum, den Josef selbstverständlich ebenfalls wieder brühwarm seinen Brüdern und auch seinem Vater mitteilt. Die Sonne, der Mond und 11 Sterne beugen sich vor Josef nieder. Sonne und Mond symbolisieren die Oberhäupter der Familie. Die Rahel gehört nicht mehr dazu, die ist gestorben, aber eben stellvertretend dann die Lea und die Mägde. Die Mütter sind neben Jakob als Vater. Die 11 Sterne stellen selbstverständlich die übrigen 11 Brüder dar. Und die verstehen auch sofort, was gemeint ist. Und wieder sind sie restlos entzückt. Diesmal tadelt ihn auch der Vater. Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Wichtig ist, die Kritik Jakobs gilt vor allem der Tatsache, dass Josef diesen Traum weitererzählt hat. Zum Inhalt, sagt Gottes Wort, aber sein Vater bewahrte das Wort. Ähnlich wie bei der Maria, als der Erzengel Gabriel ihr die Geburt Jesu ankündigt. Sie bewahrt's. Oder der Josef, da wird's vermutlich auch so ähnlich sein. Er bewahrt's. Den Inhalt des Traums nimmt Jakob also durchaus ernst. Wahrscheinlich hat seine Bevorzugung des Josef auch damit zu tun, dass er längst als Vater gemerkt hat, dass mit dem Josef was Besonderes los ist. Die Sache ist nun allerdings nicht erledigt. Sie nimmt erst ihren Anfang und Lauf. Josefs Brüder waren nach Sichem gezogen. Hebron ist da unten, da ist ihr Hauptsitz, Sichem wieder ziemlich weiter oben, um dort die Schafe zu weiden. Nach einiger Zeit schickt Jakob seinen Lieblingssohn Josef hinterher. Der soll sich erkundigen, wie es ihnen mit den Herden bei Sichem ergeht. Vielleicht hat Jakob auch noch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Sie waren ja nicht gerade im Frieden von Sichem weggezogen. Die Hirten Jakobs sind mittlerweile offenkundig so groß geworden, dass sie das Weideland bis hinauf nach Sichem und noch weiter benötigen. In der Gegend von Sichem irrt Josef dann umher, kann seine Brüder samt Herden nicht finden. Ein Mann findet ihn, erzählt ihm, deine Brüder sind noch weiter in den Norden hinaufgezogen nach Dotham. Jerusalem haben wir hier, Sichem da, Dotham, Jezreel eben hier mit Megiddo. Jezreel, also sie sind fast bis an die Jezreel-Ebene hinaufgezogen mit ihren Herden. Ich habe es da nochmal mit einer Karte, da sehen wir unten links der Pfeil, der gelbe Hebron, durch magentafarbene zur Orientierung, den sieht man hier auf der Karte, sehe ich ganz schlecht, der ist da, zeigt uns Jerusalem, Hebron, Jerusalem, Sichem und Dothan und da oben die Jezreel-Ebene. Jakobs Söhne haben also die ganzen Höhen von Hebron bis fast an die Jezreel-Ebene hinauf mit ihren Schafherden beweidet. Ist vor allem auch deshalb eben interessant, es gibt uns einen Eindruck davon, was für gewaltige Hirten das mittlerweile gewesen sein müssen. Da wird nun wahrscheinlich auch dem Josef sein besonderes Gewand zum Verhängnis, denn weil es eben äußerlich sich abhebt vom Übrigen, sehen die Brüder diesen bunten Fleck schon von weiter Ferne und haben Zeit genug, böse Pläne zu schmieden. Wie groß die Eifersucht und der Hass auf ihren Bruder ist, zeigt sich nun, kaum sehen sie, wer da von Weitem kommt, da stellen sie fest, das ist unsere Chance. Der Vater ist weit, Josef ist nah, jetzt kriegen wir diesen Träumer am Wickel. Lasst uns ihn erschlagen und in eine der Zisternen werfen. Wir werden behaupten, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie haben nicht begriffen, dass es sich bei diesen Träumen nicht um Josefs Größenwahn, sondern um Gottes Plan handelt. Und das ist eigentlich damit jetzt nicht mit Josef, sondern dem lebendigen Gott zu tun haben, dem sie sich in den Weg stellen. Aber der hat die Bosheit der Menschen in seine Pläne längst einkalkuliert. Die Menschen gedachten es, böse zu machen. So lautet deshalb auch heute das Thema der Predigt. Die Menschen gedachten es, böse zu machen. Da aber schreitet Ruben ein, er will Josef retten. Wir sehen, dass wir die Menschen durchaus differenziert wahrnehmen müssen. Das hatten wir vorhin schon bei Esau festgestellt. Das stellen wir jetzt auch bei Ruben fest. Ausgerechnet der Ruben, der mit der Frau seines Vaters Blutschande getrieben hat, ist jetzt der Einzige, der sich für Josef einsetzt. Er mahnt, vergießt nicht Blut. Werft ihn in die Zisterne, die in der Wüste ist. Ruben will Zeit gewinnen. Für die Brüder beinhaltet die Zisterne die Option, Josef in derselben jämmerlich krepieren zu lassen. Ruben dagegen hat von vornherein vor, Josef aus derselben zu befreien, vor seinen Brüdern zu retten und zu seinem Vater zurückzubringen. Gott aber hat einen ganz anderen Plan mit Josef. Die Brüder werfen Josef also in die Zisterne und setzen sich zum Essen. Ein schlechtes Gewissen haben sie offenbar nicht. Sie gehen skrupellos zur Tagesordnung, zur Mahlzeit über. Ein Jurist würde hier wohl ein besonders hohes Maß an krimineller Energie und persönlicher Verrohung feststellen. Der geplante Brudermord schadet ihrem Appetit nicht im geringsten. Aber kaum sitzen sie da beim Essen, da kommt eine Karawane von Ismaeliten. Im Folgenden wechselt die Bezeichnung zwischen Ismaeliten und Midianitern. Die einen wie die anderen waren wiederum Verwandte. Die Ismaeliten, wie der Name erkennen lässt, die Nachfahren von Ismael, dem Sohn Abrahams von Hagar. Die Midianiter, die Nachfahren von Midian, dem Sohn Abrahams von seiner späteren Frau Ketura. Also haben sie überall mit direkten Brudervölkern Israels zu tun. Ob die Begriffe Ismaeliten, Midianiter hier bedeutungsgleich verwendet werden für Verwandte aus dem Osten oder es sich tatsächlich um mehrere verschiedene Gruppen handelte von Händlern, Karawanen, scheint mir nicht eindeutig zu sein. Jedenfalls wurde Josef aus dem Brunnen gezogen und als Sklave verkauft. Denn der besonders liebevolle Bruder Juda hatte den genialen Einfall, was bringt's, wenn wir Josef töten und uns dabei auch noch selbst die Finger schmutzig machen? Besser wir verschachern den Kerl, dann machen wir auch gleich noch Kohle mit ihm. Nach eben diesem Juda wird später der Rest Israels benannt, die Juden. Und das bis auf diesen Tag. Ob da schon ein prophetischer Hinweis auf die Affinität dieses Volkes zum Geld vorliegt? Es war nur so ein spontaner Gedanke, der mir beim Lesen durch den Kopf ging. Immerhin 20 Silberlinge brachte Josef ein, 10 weniger als später Jesus. Allerdings, man muss ja auch gut 2000 Jahre Inflation dazu rechnen. Auch interessant, der Verräter, der Jesus für 30 Silberlinge verkauft, der heißt Judas. Und Judas ist nichts anderes als die griechische Form von Juda. Ich vermute, dass das alles kein Zufall ist. Gott achtet in der Entfaltung seiner Pläne häufig auch auf solche kleinen Details. Ruben kann sich am verdienten Geld nicht freuen. Er zerreißt seine Kleider als Zeichen der Trauer. Seine Brüder dagegen gehen von derlei Schmerz gänzlich unberührt daran, ihr schändliches Treiben zum Abschluss zu bringen. Den schönen Leibrock hatten sie Josef schon ausgezogen, bevor sie ihn in den Brunnen warfen. Den zerreißen sie jetzt, sie schlachten einen Ziegenbock und tauchen die Fetzen des Leibrocks in dessen Blut. Am großen Versöhnungstag wird später auch ein Ziegenbock geopfert für die Sünde des Volkes. Einem zweiten Ziegenbock werden durch Handauflegung symbolisch die Sünden des Volkes übertragen und der wird dann aus dem Lager hinaus in die Wüste geschickt. Die mit dem Blut des Ziegenbocks getränkten Fetzen von Josefs Leibrock schicken seine Brüder ebenfalls hinaus aus ihrem Lager und aus ihrer Mitte. Für dieses Wegschicken stehen im Hebräischen wie im Griechischen übrigens jeweils dieselben Begriffe, sowohl hier wie auch beim großen Versöhnungstag. Ich denke, dass auch das kein Zufall ist. Die Ereignisse haben geistliche Verwandtschaft. Die Botschaft, die sie den zerrissenen, blutverschmierten Fetzen an ihren alten Vater mitgeben, kann man nur als mitleidlos, ja regelrecht niederträchtig bezeichnen. Das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Ihre Hände haben sie mit dem Blut des Ziegenbocks in Unschuld gewaschen. Sie haben mit dem allem nichts zu tun. Soll ihr alter Vater doch sehen, ob es tatsächlich die Fetzen vom Gewand seines geliebten Sohnes sind, den die wilden Tiere zerrissen und gefressen haben. An Niedertracht wirklich kaum zu überbieten, dem alten Vater bricht's erwartungsgemäß das Herz. Wie tief der Hass gegen Josef, zugleich auch ein Hass gegen den eigenen Vater ist, der Josef bevorzugt hat, wird da überdeutlich. Der Kummer des Vaters ficht außer Ruben keinen an. Ja, liebe Geschwister, Menschen sind böse. Die Menschen gedachten es, böse zu machen. Das ist bis auf den heutigen Tag oft nicht anders. Die Menschen gedachten es, böse zu machen. Das Göttliche, das Gute, wie Johann Wolfgang von Goethe ein Gedicht überschrieben hat, das Göttliche ist dem Menschen wahrhaft fern. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Mit diesen bekannten Worten beginnt dieses Gedicht, das Göttliche. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber Goethe liegt meilenweit daneben. Kühn behauptet er in den nächsten Zeilen, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Ich dachte, in welcher Traumwelt muss Goethe gelebt haben? Dass der Mensch zu einer bewussten Bösartigkeit, zu einer bewussten Freude am Quälen, am Erniedrigen seiner Mitmenschen und Mitkreaturen in der Lage ist, wie dies wohl von keinem Tier gesagt werden kann, das scheint dem guten Goethe völlig entgangen zu sein. Aber vielleicht liegt auch die Erklärung in dem, was Goethe als das Göttliche meint und zum Vergleich heranzieht. Denn er fährt fort, heil den unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen, ihnen gleiche der Mensch. Und Goethes unbekannte höhere Wesen können unmöglich der lebendige Gott gewesen sein. Denn der hat sich in seinem Wort und in Jesus Christus offenbart und bekannt gemacht. Unbekannte höhere Wesen können allenfalls Dämonen sein, Gestalten aus der satanischen Finsternis. Und ja, denen gleicht manches von dem, was wir seit den Tagen Kains über die Söhne Jakobs bis in die Gegenwart an menschlichem Verhalten erleben. Edel, hilfreich und gut Ist das allerdings seltener. Vielfach, wenn nicht zumeist, ist das Verhalten satanisch böse. Aber dieses satanisch Böse, das in dieser gefallenen Schöpfung und Menschheit wütet, kann das Wirken und den Segen Gottes nicht hindern. Wo das menschlich Böse zum Abschluss kommt, da beginnen Gottes Wunderwege. Ganz nüchtern und sachlich berichtet der letzte Vers von Kapitel 37, und die Midianiter verkauften Josef nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Josef ist fast am tiefsten Punkt seines Lebens. Aber er ist genau da, wo Gott ihn haben will. Menschliche Bosheit war die äußere Triebkraft des Geschehens. Gottes gnädiges Walten, seine Liebe zu Josef, seine Gnade und Treue zu diesem gräulichen Haufen, den er sein Volk nennt, sein Plan, Josef zum Werkzeug des Segens und der Bewahrung für dieses ganze Volk zu machen, ist der eigentliche Grund. Auch für uns ist das wichtig, liebe Geschwister, dass wir hinter manches an Bosheit von Menschen, manches, was uns Mühe und Not macht, nicht so sehr auf das Vordergründige, auf das Äußere schauen, sondern immer dahinter fragen, Herr, in allem bist doch du mit am Werk. Und was ist dein eigentliches Ziel in dieser ganzen Geschichte? Der Weg zum Segen geht oft durch tiefes Leiden. Als Josef von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen wird, als sie ihn verkaufen, als er nach Ägypten verschleppt wird, als er dort schließlich aufgrund falscher Anklage im Gefängnis landet, um dort voraussichtlich vollends zu vermodern, als sein Lebensweg tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in Not und Elend führt, da hat Josef wohl kaum die geringste Ahnung, wozu das alles gut sein soll. Er muss sich wie ein Spielball göttlicher Willkür gefühlt haben und von diesem ganz und gar verlassen und vergessen. Alle Lebensträume zerstört, nur noch ein elendes Ende vor Augen. Menschen gedachten es, böse zu machen. Aber liebe Geschwister, auch wenn Menschen es noch so böse meinen, sie können Gottes gutes Werk nicht hindern, nicht an Josef und nicht an uns. Und das darf auch uns jederzeit ein großer Trost sein, gerade auch in diesen bösen Tagen. Amen.